HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Berlin und Wittenberg waren und sind in diesem Jahr die Austragungsorte des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Heute um 12 Uhr soll in Wittenberg, der Wiege der Reformation Martin Luthers, ein großer Festgottesdienst stattfinden, der den Kirchentag abschließt und zugleich einen Höhepunkt des Reformationsgedenkens 2017 darstellt. Durch die Feier von 500 Jahren Reformation wurde der diesjährige Kirchentag geprägt, der damit auch ein Gradmesser für das protestantische Selbstverständnis war. Aber auch die Rolle der Kirche in der Gesellschaft und der Stand der katholisch-evangelischen Ökumene spiegelten sich in dem Großereignis. HR-Kirchenredakteur Klaus Hofmeister hat das Christentreffen beobachtet und berichtet über Stimmungen, Streitpunkte und Positionen.
Der Kirchentag zum Reformationsjahr 2017 sollte etwas Besonderes werden. Und er war es schon allein dadurch, dass er an zwei Standorten stattfand. Bis gestern in Berlin, seit gestern Abend in Wittenberg. Dort auf den Elbwiesen hatten die Veranstalter in den letzten Monaten Platz geschaffen für das größte Event des Reformationssommers, den Abschlussgottesdienst des Kirchentages 2017, heute ab 12 Uhr, der durch die Wahl des Ortes, die Lutherstadt Wittenberg, auch eine große Hommage an die Ideen und die Leistung von Martin Luther sein sollte, der dort vor 500 Jahren mit den 95 Thesen die Reformation auslöste. Nach bangen Monaten und ängstlichen Szenarios über Regenwetter und Elbhochwasser wurde am Ende alles gut. Tausende feierten am Samstagabend bei ungetrübtem Sommerwetter mit den Mönchen der ökumenischen Gemeinschaft von Thésée eine stimmungsvoll meditative Lichtfeier. Einige übernachteten auf den Wiesen, ließen sich heute Morgen früh zur Sonnenaufgangsandacht wecken und freuen sich auf den Gottesdienst. Eine Gemeinschaftserfahrung, die Protestanten in dieser Dimension mit zehntausenden Teilnehmern nur selten erleben können. Du siehst mich, so lautete das Motto von Berlin. Gott sieht die Menschen, er schenkt Respekt und Ansehen und verlockt die Menschen dazu, es ihm gleich zu tun. Schon beim Eröffnungsgottesdienst vor dem Reichstag sah man auf den Dächern Scharfschützen und Sicherheitsleute, die dieses Motto, du siehst mich, auf eine Weise umsetzten, auf die man gerne verzichten würde. Aber nach dem Terroranschlag von Manchester, praktisch am Vorabend des Kirchentages, waren die Sicherheitsvorkehrungen besonders hoch. Erstmals beim Kirchentag gab es Taschenkontrollen, Veranstaltungsstätten waren umzäunt, um die Einlasskontrollen zu gewährleisten. Die Teilnehmer haben es geduldig und verständnisvoll hingenommen. Man bemerkte auch keine Neigung, die Riesenmenschenaufläufe zu meiden. Für einen dieser Riesenaufläufe sorgten gleich am Donnerstag Angela Merkel und Barack Obama, der 44. Präsident der USA. 70.000 wollten ihn sehen und auch feiern.
First of all, guten Tag. It's good to see all of you. It's good to be back in Berlin.
Barack Obama, dessen Vater Muslim war und der sich in seinen 20ern taufen ließ, erzählt, dass er in seiner Kirchengemeinde in Chicago Sozialarbeit gemacht hat. Und er spricht stets besonders die Jugendlichen an.
Für those of us who are interested in creating a better world, we can change things for the better.
Er ruft sie auf, daran zu glauben, dass Change möglich ist, dass sie die Welt ändern können. Die Gegensätze überbrücken zwischen Nationen und Religionen, das habe ihn selbst sein Leben lang motiviert.
The world is a very complicated place.
Die Welt ist komplizierter geworden. Obama erwähnt den Terror in Manchester und gibt dann hier vor dem Brandenburger Tor preis, was er als seine zentrale Aufgabe für die Zeit als Präsident in Rente ansieht, eine neue Generation von jungen Menschen für Führungsaufgaben zu fördern. Um die zurückzudrängen, die versuchen, uns auseinander zu dividieren, sagt er, und die zusammenzuführen, die sich um das Gemeinwohl sorgen wollen.
So that we can marginalize those who would try to divide us and bring together more and more people who are trying to unite us around a common good. Being cynical and saying politicians are all corrupt.
Nur zynisch sein und sagen, alle Politiker sind korrupt, alle Institutionen sind korrupt, ich kann sowieso nichts machen. Wenn das deine Einstellung ist, dann werden die Dinge schlechter werden, weil du dich nicht einsetzt und die Werte lebst, an die du am meisten glaubst.
To live out the values and the things that you believe in most.
Es gab Kritik an dieser Veranstaltung mit Barack Obama und Angela Merkel, die der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom ein Highlight nannte. Man verhelfe Angela Merkel zu billiger Wahlkampfhilfe und ergehe sich in einer Jubelveranstaltung. Aber Merkel und Obama wurden beide von den Moderatoren und von vier Jugendlichen doch sehr schnell sehr kritisch befragt. Merkel zur Frage der Abschiebungen von Flüchtlingen nach Afghanistan. Obama musste Stellung nehmen zu den Tötungen von unbeteiligten Zivilisten durch Drohnenangriffe, die er fast wöchentlich angeordnet hatte im Amt. Man erlebte dann zwei Politiker, die sich als Christen bezeichnen, wie sie mit ethischen Konflikten ringen, von denen sie wissen, dass sie nicht ohne schmutzige Hände herauskommen. Vieles hätte man sich vertieft gewünscht, aber es war ein ernster Austausch, vielleicht eine Lehrstunde in politischer Ethik. Angela Merkel wirkte entspannt. Die Pfarrerstochter lieferte auch ihr persönliches Glaubensbekenntnis.
Mein Glaube, erstens, es gibt etwas über mir, in mir, das mich als ein Geschöpf verstehen lässt, Gottes, mit Fähigkeiten, aber eben auch mit endlichen Fähigkeiten. Das heißt, ich habe die Aufforderung zu handeln, nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich weiß, ich mache auch Fehler. Und ich bin damit nicht vernichtet, sondern ich bin darin auch aufgehoben. Und das gibt eine gewisse Demut, an die Dinge heranzugehen.
Du siehst mich. Beim Evangelischen Kirchentag in Berlin im Wahljahr 2017 ging es vielen Politikern auch darum, sich sehen zu lassen und gesehen zu werden. Fast alle Bundesminister waren auf Podien vertreten. Und einen Tag nach Merkel hatte auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine Bühne. Der Herausforderer aus dem Rheinland, der sich selbst als passiver Katholik bezeichnete. Ihn beschäftigt der Vertrauensverlust der Politiker.
Leider sehen wir heute, dass ganze 15% der Männer und Frauen in unserem Lande sagen, dass sie Politikern voll und ganz vertrauen. Ich finde diese Zahl dramatisch. Es ist ja wichtig für unsere Demokratie, dass wir dieses Vertrauensverhältnis wiederherstellen. Ich denke, dass wir Politikerinnen und Politiker in erster Linie auf uns selbst schauen müssen. Wie soll jemand zum Beispiel einem Politiker vertrauen, der einen Wahlkampf mit fantastischen Wahlversprechen führt, diese aber dann nicht umsetzen kann? Deshalb hüte ich mich vor solchen Versprechungen. Mich persönlich schockiert es, wie die Gewalt von politischen Auseinandersetzungen zugenommen hat. Und hier werden in letzter Zeit und teilweise systematisch, regelmäßig Grenzen des Respekts vor der menschlichen Würde überschritten. Deshalb habe ich mir geschworen, auch wenn ich in der Sache hart argumentiere, ich greife meine Gegner nicht persönlich an. Denn was in den Vereinigten Staaten im Wahlkampf passiert ist, darf uns in Deutschland nicht passieren.
Martin Schulz, aufs Beste vertraut mit der europäischen Politik vor und hinter den Kulissen, lieferte dann noch ein Beispiel dafür, wie Politiker Vertrauenskapital bewusst und fahrlässig verspielen. Eine Entwicklung, die er für die Demokratie als brandgefährlich bezeichnete.
Ich habe das intensiv miterlebt. Im Vereinigten Königreich hat ein emotionaler Wahlkampf des Zweifels und des Misstrauens am Ende alle rationalen Argumente für eine EU-Mitgliedschaft übertrumpft. Die Vernunft verlor gegen die Rhetorik des Wir, die zudem teilweise mit Fake News, mit Lügen und mit pauschalisierten Verleumdungen unterfüttert wurde. Das ist die Strategie der Populisten. Verunsicherung schüren, Verschwörungstheorien verbreiten, das Vertrauen in die bestehenden Institutionen untergraben, bis am Ende keiner mehr keinem glaubt.
Populismus, Vertrauensverlust und die Spaltung der Gesellschaft. Wie soll die Kirche mit den Populisten, wie mit den Ansichten der Partei Alternative für Deutschland, der AfD, umgehen? Soll man ihre Vertreter auch auf einem Kirchentag zum Streit einladen oder verschafft man ihren Thesen damit nur ein weiteres Forum? Anders als der Katholikentag im vergangenen Jahr in Leipzig hat sich der Evangelische Kirchentag dafür entschieden, eine Vertreterin der AfD auf ein Podium einzuladen. Annette Schuldner, Sprecherin der Gruppierung Christen in der AfD. Ihr Gesprächspartner war der evangelische Bischof von Berlin, Markus Dröge, der sich bewusst für diesen Dialog zur Verfügung gestellt hatte, damit aber zugleich in den Fokus der AfD geriet.
Ich habe einen sehr sachlichen Vortrag auf meiner Synode gehalten. Darin habe ich sehr genau differenziert und habe gesagt, es ist Christenpflicht, sich kritisch mit den Thesen des Rechtspopulismus auseinanderzusetzen. Was wurde daraus gemacht? Es wurde von der Propaganda der AfD, so kann ich das nur nennen, wurde daraus gemacht, es wäre Christenpflicht, nicht in der AfD zu sein. Und das ist die Art der Kommunikation, eine verzerrende Kommunikation in der Öffentlichkeit. Ich habe sehr genau die Strategie der AfD gelesen. Da steht drin, dass die AfD gar nicht an sachlichen Diskussionen interessiert ist. Sie möchte provozieren, und zwar in einer Art und Weise, dass der sachliche Gegner dazu verführt wird, selber unsachlich zu werden.
Annette Schuldner von der AfD selbst sprach von ihren christlichen Grundüberzeugungen, dass jeder Einzelne von Gott geliebt sei und gewollt sei. Sie formulierte dann aber ihr eigenes Verständnis von Nächstenliebe so.
Bei der Nächstenliebe, das ist etwas, was den persönlichen Menschen anspricht. Wenn Sie persönlich sagen, ich will eine Flüchtlingsfamilie hierher holen, ich will die finanzieren, ich will die unterstützen, ist das wunderbar. Was Sie aber im Moment als Kirche erwarten und eigentlich mit so ein bisschen Druck auch durchsetzen wollen, ist, dass der Staat in großem Maße das macht und Sie werfen Leuten, die sagen, das ist problematisch, wir kriegen hier Schwierigkeiten im Zusammenleben, werfen Sie einen Mangel an Nächstenliebe vor. Nächstenliebe ist aber etwas zutiefst Persönliches und kann staatlich nicht verordnet werden.
Naja, ich meine, kein Mensch sagt, dass wir die ganze Welt lieben sollen und nach Deutschland holen. Also das ist doch wirklich, das stimmt ja gar nicht. Ja? Sondern ich habe gesagt, diese Nächstenliebe, wie sie in der Bergpredigt steht, ist ein Zielpunkt, ein Orientierungspunkt mit einem super hohen Anspruch. Das heißt aber, dass wir als Christen versuchen müssen, eine verantwortliche Politik mitzugestalten, wo wir diese Maßstäbe einbringen und nach besten Möglichkeiten versuchen, Verantwortung für diese Situation zu übernehmen. Mehr sagen wir als Kirche auch gar nicht. Das ist schlichtweg eine Diffamierung zu behaupten. Wir würden als Kirche sagen, alle, die in der Welt in Not sind, sollten nach Deutschland kommen. Das ist Quatsch. Deshalb hören Sie doch bitte auf, immer solche Luftballons aufzublasen mit Behauptungen, die überhaupt nicht stimmen.
Die evangelische Kirche ist so ein bisschen wie ein Arm der linken politischen Parteien in den vorpolitischen Raum. Ich denke, dass das sehr viele konservative Christen so empfinden. Und das ist bedauerlich. Viele konservative Christen finden sich in den evangelischen Landeskirchen nicht mehr wieder.
Es gibt in der Bibel die ganz lange Tradition, dass die Gläubigen aufgerufen werden, die Fremden, die unter ihnen leben, zu achten, anzunehmen und sie so zu halten wie sich selbst, weil auch das Volk Israel Fremder gewesen ist und diese Erfahrung gehabt hat. Aus dieser sozialen Traditionen. Daraus ist ja auch der moderne Staat entstanden, der keine Unterschiede mehr macht zwischen Menschen. Und deswegen setzen wir Christen uns ein für einen Staat, in dem jeder leben darf, gleich welcher Religion, welcher Kultur. Er muss sich natürlich an die Rechte, an unser Grundgesetz, an unsere Gesellschaftsform halten. Aber wir können keine Unterschiede machen. Und das ist ein großes, großes Erbe der christlich-jüdischen Tradition, was Sie jetzt in Frage stellen.
Am Ende sind Bischof Dröge von Berlin und die Vertreterin der AfD nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Natürlich nicht, aber für den Kirchentag war es wichtig, dieser Streitzeit nicht ausgewichen zu sein. Die Zuhörer selbst konnten entscheiden, ob sie wirklich christliche Argumente für die Positionen der AfD von Annette Schuldner gehört hatten. Und sie haben in der Debatte einen engagierten Bischof erlebt, dem man anmerkte, dass die umstrittenen Themen ganz nah am Kern des Christlichen angesiedelt sind und zur eigenen Positionierung herausfordern.
Gott die Ehre in der Höhe, Gott die Ehre in unserer Welt.
Das Reformationsjubiläum 2017, das dieses Jahr mit zahllosen Veranstaltungen auch außerhalb des Berliner Kirchentages die kirchliche Agenda prägt, ist für Protestanten ein Grund zum Feiern, natürlich. Für Katholiken steht die damit verbundene Kirchenspaltung im Vordergrund. Sie sprechen lieber ganz neutral von Reformationsgedenken. Aber dennoch ist niemals in der Geschichte so viel Gemeinsamkeit zu einem Reformationsjubiläum möglich gewesen wie 2017. Beide Kirchen kamen überein, das Reformationsgedenken als ein Christusfest zu begehen, also jenen in den Mittelpunkt zu stellen, um den es auch Luther zuletzt gegangen ist. Die beiden Gesichter dieser ökumenischen Geschwisterlichkeit im Lutherjahr sind der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford Strohm. Er ist Bischof der Bayerischen Landeskirche. Beide Kirchenführer haben ihren Amtssitz in München und pflegen eine Ökumene der kurzen Wege, wie sie sagen. Und auch beim Kirchentag treten sie einträchtig nebeneinander auf bei einer Bibelarbeit, wo es ausgerechnet um die Versöhnung von Jakob und Esau geht, also jenen Zwillingen, die im Streit um das väterliche Erbe sich zerstritten hatten und sich nach langer Zeit wieder versöhnen. Schritte zur Versöhnung zwischen den Konfessionen hatte es im Reformationsjahr 2017 gegeben, zuletzt mit einem großen Gottesdienst in Hildesheim zur Healing of Memories, zur Heilung des Gedächtnisses, wo alle gegenseitigen Verwundungen der 500-jährigen Spaltung zur Sprache kamen. Heinrich Bedford Strohm berichtete, wie er diese Feier erlebt hat.
Ich habe dir das noch nie so gesagt. Der Moment, wo ich besonders bewegt war, wir uns all das gesagt haben, was wir dem anderen angetan haben. Und dann gab es natürlich auch die Geste der Umarmung, wie bei Jakob und Esau. Wir sagen aber nicht, wer Jakob oder Esau ist hier. Und dann haben wir uns ja gegenseitig gesagt, was wir am jeweils anderen schätzen. Und da hast du, es war ja alles lang vorbereitet, wir kannten den Text. Aber es war in dem Moment für mich ungeheuer berührend, wie du gesagt hast, wir schätzen eure Synoden, eure Art zu diskutieren, dass wir sozusagen jetzt von eurer Seite diese Würdigung, diese auch Anerkennung und das sehen, du siehst mich, dessen, was uns so kostbar ist, dass wir das erfahren haben, das hat mich sehr berührt. Also das wollte ich dir einfach mal sagen.
Danke. Ich wollte einfach nur ergänzen, dass tatsächlich aus diesen Riten, aus diesen Zeichen, die uns ja oft sehr ins Herz gehen, das ist mir genauso gegangen, aber dann eben die weiteren Schritte immer erfolgen müssen. Das lernen wir eben. Manche werfen uns ja auch vor, ja, die beiden, die verstehen sich, was soll das bedeuten? Das löst ja noch keine Probleme. Was nützt eine Umarmung, habe ich in den Zeitungen gelesen. Der Herr Bedford Strohm, der ist vielleicht viel zu sehr katholisch geworden und der Kardinal wird irgendwie protestantisch und so weiter. Also solche Kritik gibt es ja auch. Und deswegen müssen wir ein bisschen schauen, wir lassen uns nicht abbringen und deswegen will ich die Elemente nochmal nennen, die mir neu gekommen sind, die, glaube ich, fast auch ein wenig an Jakob und Esau erinnern. Begleiten, unterscheiden, integrieren. Und begleiten heißt für mich, das Erste ist, wollen wir zusammen gehen? Und das ist ein entscheidender Punkt. Und wir wollen es.
Das wir wollen es.
Und zu diesem Element der Begleitung gehört eben die Freundschaft. Wo wir nicht Sympathie für den anderen mitbringen, gibt es keine Verständnismöglichkeit. Der zweite Punkt ist unterscheiden. Ja, da ist Arbeit erforderlich, den anderen wirklich verstehen und nicht nur sagen, kommt ja sowieso nicht drauf an, ihr seid so, wir sind so, was soll's. Damit nimmt man den anderen nicht ernst. Wirklich unterscheiden, was ist es, was an Reichtum da ist, was verstört mich, was habe ich noch nicht verstanden. Den Weg müssen wir ernst nehmen und zum Schluss eben integrieren, eine neue Gemeinschaft finden, eine neue Sendung, Christus zu verkünden in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und dann finden wir auch enger zusammen.
Kardinal Marx und der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strohm, sie lieferten beim Kirchentag atmosphärisch ein Beispiel für ihren Wunsch nach ökumenischer Geschwisterlichkeit. Konkret wurden sie nicht bei dieser Gelegenheit, was das nun heißt. Immer noch wartet die katholische Öffentlichkeit ja auf Vorstöße von Seiten der katholischen Bischofskonferenz, dass sie endlich den Spielraum nutze, den der aktuelle Papst eröffnet, etwa um katholisch-evangelisch gemischten Ehepaaren zu erlauben, gemeinsam zur Eucharistiefeier zu gehen. Davon in Berlin kein Wort. Das minderte die Begeisterung des EKD-Ratsvorsitzenden nicht, sich seines Szenarios der evangelisch-katholischen Gemeinschaft auszumalen.
Also ich möchte näher bei euch wohnen, als der Esau und der Jakob voneinander gewohnt haben.
Nein, man weiß ja nicht, also Jakob war schon ein Schlitzohr.
Ja,
man
ja.
Muss es schon.
Ja, ja, ja.
Also wir wollen der
du
Geschichte.
Du auch, oder wie?
Ja, auch vielleicht.
Ja. Ich glaube, wir könnten erstmal Nachbarn, auf jeden Fall sind wir schon, dass da nichts zwischen uns ist, kein Gebiet zwischen uns ist, sondern wir können beieinander wohnen und dann erleben wir es ja schon, dass da ganz viele Feste gemeinsam sind, so wie bei Nachbarn ja auch. Und dann wird man mal sehen, was dann passiert, wenn man immer öfter beim anderen ist und der andere immer öfter bei uns ist und man vielleicht dann irgendwo da einen gemeinsamen Platz hat, an dem man sich immer öfter aufhält. Ich glaube, wir müssen das nicht vorher genau wissen. es gibt ja noch den Heiligen Geist. Der wirkt und der hilft uns.
Mehr als der Dialog zwischen Protestanten und Katholiken bot der Kirchentag von Berlin ein Podium für den Dialog mit dem Islam. Prominentester Vertreter war der Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität, Ahmad al-Tayyid, die wichtigste geistliche Autorität der Sunniten. Mit Innenminister Lothar de Maizière, der sein Gesprächspartner in Berlin war, plant er gemeinsame Projekte zur Ausbildung von Imamen deutscher Sprache, die an deutschen Moscheen zum Einsatz kommen sollen. Al-Tayyid bittet die Religionsgelehrten im Westen, das falsche Bild vom Islam korrigieren zu helfen und gemeinsam Brücken zueinander zu festigen, damit allen Menschen klar werde, der Terror ist des Teufels. Terror kann kein Werk von Gottesgläubigen sein, sagte Al-Tayyid. Mitten hinein in dieses Podium platzte vom Handy des Innenministers die Nachricht vom Terroranschlag auf einen Bus mit Kopten und seinen 28 Todesopfern. Scheich Al-Tayyid zeigte sich erschüttert über die Tat und unter dem Eindruck des Geschehenen meinte er: Es ist an der Zeit, dass wir alle zusammen die Glocken läuten und zum Gebet rufen und sagen: Schluss mit diesen Verbrechen im Namen von Religion. Ob dieser Appell gehört wird, zu einer interreligiösen europäischen Gebetsinitiative gegen den Terror, muss sich noch zeigen. Minister de Maizière und die Kirchentagspräsidentin aus der Au unterstützten die Idee unmittelbar danach. Im 500. Jahr der christlichen Reformation fragte der Kirchentag, ob auch der Islam eine Reformation braucht. Der Münsteraner Islamwissenschaftler Muhannad Kochide gehört zu den namhaften Islamlehrern in Deutschland, die mit ihrer theologischen Arbeit dazu beitragen möchten, einen modernen Islam für Europa zu entwickeln. In seinem Studiengang in Münster sind 850 Studierende in der Ausbildung, unter anderem zum islamischen Religionslehrer. Sie lehrt er eine kritische Sicht auf den Koran.
Die Frage, die sich stellt hier, wie geht man mit dem Koran um? Wie geht man mit diesen, gerade mit diesen Gewaltstellen, auf die gerade die Extremisten zurückgreifen und sagen, ja, das steht ja schon im Text drinnen. Im Christentum hat man durch historisch-kritische Methode und so in den letzten 100, 150 Jahren vieles schon hinter sich, indem man jetzt die Bibel, vor allem das Alte Testament, nicht alles wortwörtlich nimmt, als Imperativ an die Menschen heute gerichtet, sondern man verortet das im historischen Kontext. Und Ähnliches muss man genauso mit dem Koran machen, um diese Gewaltstellen zu entschärfen und sie im 7. Jahrhundert dort zu verorten, wo sie verkündet wurden.
In seinen Bemühungen um eine Öffnung des Islam sieht der Münsteraner Islamwissenschaftler Kochide den Großimam der Kairoer Al-Azhar-Universität als einen Verbündeten. Der hat sein Institut in Münster bereits besucht. Kochide bemerkte, dass derzeit gerade durch den Terror ein wichtiger Lern- und Klärungsprozess in der islamischen Welt im Gange sei.
Durch das Aufkommen des IS in der islamischen Welt, IS hat sehr viel wachgerüttelt in der islamischen Welt. Heute werden viele Fragen offen diskutiert in den islamischen Ländern, die noch vor 5 Jahren sogar eher tabu waren. In Ägypten seit 2 Wochen, wenn ein Prediger in einer Moschee oder im Fernsehen oder irgendwo öffentlich sagen würde, Christen und Juden seien Ungläubige, dann hat er Predigtverbot. Darf er das nicht mehr öffentlich sagen, sondern dieser inklusivistische Ansatz, also Juden und Christen sind unsere Geschwister im Glauben an den einen Gott, hat sich jetzt in Ägypten sehr stark durchgesetzt.
Wenn das so ist, wäre bei allem Leid, das durch den islamischen Extremismus über die Welt kommt, doch auch ein Anstoß damit gegeben, der zu mehr Verständigung und zu einer langfristig wirksamen Reform des Islam führen könnte. In 2 Jahren wird es wieder einen evangelischen Kirchentag geben, dann in Dortmund, dann ohne Obama und mit einer ganz anderen Prägung. Ursprünglich sollte Frank-Walter Steinmeier Präsident des nächsten Kirchentages werden, dann wurde er Bundespräsident und fällt damit für den Kirchentag 2019 aus. Neuer Präsident des kommenden Kirchentages wird der Journalist Hans Leyendecker, einer der renommiertesten investigativen Journalisten der Republik, zuletzt tätig bei der Süddeutschen Zeitung. Christina aus der Au, die Kirchentagspräsidentin, freut sich auf diesen Nachfolger im Amt.
Das freut uns auch nochmal sehr und ich bin sicher, Sie auch, dass in diesen Zeiten ein Journalist, der diesen Namen auch verdient, Präsident des Kirchentages sein wird 2019 und damit auch nochmal einfach zeigt, wie wichtig Presse ist, die Menschen demokratiefähig macht.
Der Kirchentag von Berlin und Wittenberg war bunt und heiter wie viele seiner Vorgänger. Aber erstmals spürte man doch deutlicher die Gefährdung durch den Terror. Man sah das Blumenmeer auf dem Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, ließ Taschenkontrollen über sich ergehen, sah Polizisten mit Maschinenpistolen und Straßensperren in den Seitenstraßen. Die Gefährdung der Freiheit, das komplizierter gewordene Leben in einer unfriedlicheren Welt, wurde so fast körperlich spürbar. Auch ein Stück Wehrhaftigkeit zeigte sich, etwa in den Gedenkminuten für die Opfer von Manchester. Auch der Wille, miteinander einzustehen, Brücken zu bauen statt Mauern. Und natürlich auch die Ohnmacht, die Wut und Fassungslosigkeit im Angesicht der Taten. Viele Diskussionen waren grundiert durch dieses Gefühl und erhielten damit Tiefe und Ernsthaftigkeit in Berlin. Zum Abschluss des Kirchentages soll das alles in eine fröhliche Gottesdienstfeier hinein aufgehoben werden, die auch im ersten Fernsehprogramm übertragen wird von 12 Uhr an in großer Gemeinschaft in Wittenberg an der Wiege der Reformation 500 Jahre danach.
Du siehst mich. Eindrücke vom 36. Deutschen Kirchentag in Berlin. Sie hörten einen Beitrag von Klaus Hofmeister.